Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Im Leben braucht es oft den einen Mutigen, der den ersten Schritt geht und damit den Weg frei macht für andere. Vor wenigen Wochen hatten wir hier auf diesem Kanal ein Interview mit einer Dame, die im Jobcenter gearbeitet hat und uns schockierende Berichte erzählt hat, was denn so abläuft beim Thema Migration und Einbürgerung. Heute wird das Ganze nochmal eine Nummer größer. Ich spreche heute mit einer Juristin, die die letzten 5 Jahre tiefe Einblicke gewonnen hat in absolut irrsinnige Prozesse, die täglich in unserem Land ablaufen. Wir sprechen heute über die Themen Flüchtlingsrecht und Migrationsrecht und ob sie bei uns in Deutschland überhaupt umgesetzt werden. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute leider wieder mal mit einem haarsträubenden Thema. Bevor wir jetzt aber mal gleich starten, möchte ich Ihnen ganz kurz Frau Tanja Rother vorstellen. Frau Rother, Sie waren mehrere Jahre beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig, bevor Sie 2019 eine leitende Position als Juristin bei der Ausländerbehörde in Celle übernahmen. Dort waren Sie bis 2024 verantwortlich für Entscheidungen im Bereich Aufenthaltsbewilligungen und betreuten Verfahren zu Abschiebungen und Ablehnungen. Aufgrund diverser Vorfälle, die Sie nicht mehr mit Ihrem Gewissen vereinbaren konnten, haben Sie die Behörde Ende 2024 verlassen. Frau Rother, meine erste Frage an Sie. Sie können ja heute ganz offen mit uns sprechen, weil Sie bereits seit Ende letzten Jahres nicht mehr bei der Ausländerbehörde beschäftigt sind. Erklären Sie uns doch bitte mal kurz, für welche Belange die Ausländerbehörde überhaupt zuständig ist und welche Aufgaben Sie persönlich bei dieser Behörde übernommen haben.
Ja, also die Ausländerbehörde übernimmt eigentlich alle Aufgaben, die nach dem Asylantrag stattfinden. Wenn das BAMF durch ist, dann kommen die Leute zu uns und kamen zu uns und man ist dann zuständig für jeglichen Antrag, Verlängerung, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen, Reisegenehmigungen, Niederlassungserlaubnissen, Abschiebungen, also jegliche Entscheidungen, die zu treffen sind in einem Ausländerverfahren, laufen in einer Ausländerbehörde in irgendeiner in Deutschland. Je nachdem, wo der Ausländer dann zugewiesen wird, der hat also zumeist eine Wohnsitzauflage, wo er dann hinziehen muss. So werden die verteilt, damit nicht alle in die Städte laufen, was sie ja dann doch tun. Aber zunächst haben sie eine Aufenthaltsauflage, wo sie sich melden müssen. Und alles, was dann kommt, dafür ist die Ausländerbehörde zuständig, wobei ich auch hauptsächlich für Einbürgerungen zuständig war. Also ich habe die Abteilung für Einbürgerungen geleitet. Im gerufenen Dienst, Asylanträge werden nur über das BAMF gestellt. Also das machen die nicht bei uns, die Ausländer. Die werden zum BAMF geschickt oder eben zu den Aufnahmezentren, wenn sie ankommen. Und da können sie einen Asylantrag stellen. Das haben sie bei uns nicht getan.
Das BAMF ist das Bundesamt für Migration.
Genau, das Bundesamt für Migration. Und die treffen dann die Entscheidung, was mit dem Ausländer passiert.
Okay. Welche Ereignisse in diesen 5 Jahren, in denen Sie dort tätig waren, waren für Sie persönlich die einprägsamsten? Und was hat für Sie schlussendlich das Fass zum Überlaufen gebracht, sodass Sie sich gesagt haben, ich kann hier nicht mehr bleiben?
Ja, das war natürlich ein ganzer Strauß an Ereignissen, die sich so über die Jahre aufgebaut haben. Ich war zunächst erstmal neugierig, was passiert da in so einer Ausländerbehörde, und deswegen habe ich mich eigentlich da beworben. Und ich kam ja von der anderen Seite. Der ASB ist ja eine Hilfsorganisation, die eben diese Leute betreut haben in diesen Flüchtlingszentren und so weiter. Das war ja auch von Rahmen. Ja, was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Ja, das Auftreten der Leute, die Forderungen. Man muss sich dort also beleidigen lassen, als Nazi beschimpfen lassen, wenn man mal einen Antrag ablehnt. Und letztendlich steht eben der Kunde, so wie wir sie nennen mussten, immer auf der richtigen Seite. Und ich musste letztendlich immer meinen Kopf einziehen. Mich mehr oder weniger, es kam dann auch Gerichtsverfahren deswegen wegen dieser Schimpfungen und so weiter. Ich musste dann immer klein beigeben und immer freundlich sein, egal was passiert. Ja, und ich konnte das Ganze dann irgendwann auch mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, weil ich ja gemerkt habe, man spürt das ja. Das ist ein Fass ohne Boden, das können Sie sich nicht vorstellen. Also wir werden ja geflutet mit diesen Leuten. Und Die können machen, was sie wollen. Es passiert ihnen ja nichts. Die werden sie, wenn man das mal so drastisch ausdrücken darf, ja nicht mehr los. Die bleiben ja alle in Deutschland. Und was ich mir dort gefallen lassen musste, auch von meinen Vorgesetzten, ja, als unbequem wurde ich bezeichnet und musste mehrfach zum Gespräch. Und ich bin also sehr sachlich und habe mich nie auf irgendwas herabgelassen, um irgendwas zu sagen. Also ich musste mehrfach zum Gespräch, weil dass die Meinung, diese kritische Meinung, die ich eben zu der ganzen Situation hatte, was ich auch offen angesprochen habe, das war nicht gewünscht. Ich musste wirklich zum Einzelgespräch. Ich wurde also beschimpft. Ich habe da Protokolle drüber, auch über Gespräche. Die habe ich mir dann unterschreiben lassen. Ich würde im übelsten AfD-Jargon reden. Ich würde unseren obersten Dienstherrn, Herrn Scholz, beleidigen. Alle solche Dinge, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Es war einfach eine kritische Meinung. Ich habe Fragen gestellt und das hat letztendlich dann auch dazu geführt. Ich wollte das auch das Ganze mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ne? Mhm. Das zu tun. Ich musste die Leute ja selber einbürgern. Ich war ja für zuständig.
Also Sie bürgern die Kunden, warum auch immer das jetzt Kunden sind. Ich meine, diese Leute haben das Glück oder so sollte man das vielleicht eigentlich sehen, die Möglichkeit, die Chance im Leben eingebürgert zu werden. Und da ist ja schon alleine das Wortverhältnis, finde ich schon sonderbar. Und dann müssen sich beleidigen lassen und diesen Leuten dann noch quasi den, wenn man so möchte, den goldenen Schlüssel zur Stadt übergeben. Ich meine, wenn Sie als Zuständige damals ein Asylgesuch abgelehnt haben, was passierte dann in der Regel mit dem betreffenden Antragsteller?
Also Asylgesuche konnte ich nicht ablehnen. Asylgesuche kann nur das Bundesamt. Ne? Alle Asylentscheidungen kriegt nur das Bundesamt. Wir bekamen die dann. Die hatten dann einen Schutzstatus, entweder vollen Schutz oder subsidiären Schutz, was für mich heißt, subsidiärer Schutz, auf Zeit. Also sie bleiben auf Zeit und wenn die Situation sich verändert hat im Heimatland, dann müssen sie zurück. Aber der Gesetzgeber, also unsere Bundesregierung, hat alle Gesetze so gestrickt, dass alles auf das Bleiben ausgerichtet ist. Alles. Egal, was der für. Es war völlig wurscht, was der für einen Schutzstatus oder der oder die hatte. Die bleiben sowieso, ob sie subsidiär sind oder nicht. Und was passiert? Ich kann wenn jemand die Voraussetzungen nicht erfüllt, hier zu bleiben. Das passiert ja häufiger, wenn ein Familiennachzug ist oder und derjenige zieht vor, bevor er 2 Jahre mit seinem Ehepartner zusammenlegt, hier geht aus der Ehe und kann ich das ablegen, kann ich sagen, okay, du bist gekommen, weil du zu deinem Ehepartner gezogen bist, hast das nicht 2 Jahre durchgehalten, dann kann ich ihn ausweisen. So ist ein Beispiel. Dann kriegt er einen Ablehnungsbescheid beim nächsten Antrag und da steht dann drin, dass er das Land verlassen muss. Und das ist erstmal so der normale Vorgang.
Sie sagen aber, Frau Rother, dass die Gesetze so gemacht sind, dass die alle bleiben sollen. Also das würde ja, man nennt das ja immer Verschwörungstheorie und Mythen und Blödsinn zu behaupten, der Staat hätte Interesse daran, Millionen von Fremden in dieses Land reinzubringen. Aber ich führe ja nicht das erste Gespräch. Irgendwie gleichen sich da die Aussagen immer, wie Ihre auch. Sondern ja, es ist so, der Staat macht die Gesetze so, damit diese Leute bleiben. Sie können das also bestätigen.
Ja, natürlich. Alles ist darauf ausgelegt, dass diese Leute bleiben können. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es wird alles von der Gesetzgebung, von der Bundesregierung getan. Und meine Vizierin war ja Frau Faeser, dass eben diese Leute auf Biegen und Brechen bleiben können. Also einen geringen Aufwand an Voraussetzungen, die sie dann erfüllen müssen, wofür sie dann dafür mich alle möglichen Tricks auch anwenden, um dann hier zu bleiben. Und sie können ja sofort, wenn sie zu uns ins Land kommen, können sie ja sämtliche Gerichtsbarkeiten nutzen. Sie klagen einfach. Also jeder Zweite klagt sich nach Deutschland.
Kommen wir mal zum Thema Klage. Wenn jetzt so ein abgelehnter Asylbewerber nicht einverstanden ist mit der Entscheidung über seinen Antrag, wer zahlt dann eigentlich die Gerichtskosten?
Ja, also zunächst einmal ist es ja ganz normal vor Gericht, dass der Unterlegene die Kosten übernimmt. Das ist auch vom Verwaltungsgericht so. Aber wenn die Klage Aussicht auf Erfolg hat, und bei den meisten Migranten ist es so, dass man da eben Erfolg hat, dann zahlt eben der Staat. Ne? Oder sie bekommen Prozesskosten, mit anderen Worten auch der Staat. Also wir alle, wir zahlen das alle. Haupt- und Anwalt desjenigen, Gerichtskosten und alle Nebenkosten, die er hat.
Nur damit die Leute das vielleicht besser verstehen. Also da kommt jemand aus dem Ausland. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, die ja sowieso schon in den allermeisten Fällen die Person, die rein will, favorisiert. Aber jetzt gibt es Gründe, warum das abgelehnt wird. Und dann zahlen wir die Bürger dafür, dass ein Migrant den deutschen Staat verklagt, um sich ins Land, also um seine Aufenthaltsgenehmigung positiv für sich zu entscheiden, damit er trotzdem bleiben darf. Und das zahlen am Ende die Bürger, wir.
Ja, genau. Ich meine, es wird ja auch ein Gerichtsapparat in Gang gesetzt. Da sitzt ein Richter, da sitzen Beisitzer. Manchmal ist es ja dann auch eine ganze Kammer, die da sitzt. Die kriegen ja alle Geld. Und diesen ganzen Apparat zahlen wir alle mit unseren Steuergeldern. Und das sind nicht wenigen, die da klagen. Also die sind ja völlig überlastet, die Gerichte. Die haben ja gar keine Zeit noch für irgendetwas anderes. Insbesondere die Verwaltungsgerichte. Inzwischen werden die Verfahren ja schon online abgehandelt. So wie wir jetzt miteinander reden, so läuft der Gerichtsprozess. Ich brauchte zum Schluss gar nicht mehr aus dem Büro zu gehen, sonst musste ich ja mal bis Lüneburg fahren. Das wird über den Bildschirm abgehandelt. Also man sieht den nicht, man sieht seine Reaktion nicht des Klägers. Ich spreche dann mit dem Richter, der fragt im Hintergrund den Kläger und seinen Rechtsbeistand. Ich sehe das nicht, ich kann den Leuten nicht ins Gesicht gucken. Das ist ganz schwierig, aber die haben einfach aus Effizienzgründen wird das alles online abgehandelt.
Effizienz und Deutschland, das sind eigentlich Worte, die man aus der Vergangenheit nur kennt. Nun, während Ihrer Zeit in der Behörde haben Sie besonders viele Einwanderer ja auch aus der Ukraine, aber auch aus Syrien und Afghanistan erlebt. Gab es dabei Unterschiede in der Behandlung?
Ja, große Unterschiede. Also das haben die auch sehr schnell gemerkt. Das gab dann Migranten erster und zweiter Klasse, so haben sie sich selber genannt. Die Ukrainer wurden uns ja anfangs mit Bussen vor die Tür gestellt. Da kam ein Reisebus, da stiegen die alle aus und standen die in Schlangen vor der Tür. Und da mussten wir die irgendwie zwischendurch ja noch mit bearbeiten. Nach einer gewissen Zeit wurde das Ausländerrecht ja oder recht schnell geändert. So im Hintergrund, das hat ja gar keiner, ich denke mal, von einem Normalbürger kriegt das ja gar nicht mit. Da wird das Ausländergesetz geändert, da wird ein Paragraph hinzugefügt, G24. Und dann bekamen die alle, die Ukrainer, einen Aufenthaltstitel nach Paragraph 24, der ihnen einen erstmal begrenzten Aufenthalt, aber mit allen Rechten. Sie durften arbeiten, sie haben sofort Sozialhilfe, später dann Bürgergeld bekommen. Sie konnten also mit diesem Titel oder mit der Bescheinigung für den Titel sofort zum Sozialamt gehen und Geld holen. Und dann hatten sie eben Wohnungen bekommen. Das ging ja recht schnell. Die Ukrainer haben ja schnell Wohnungen bekommen und waren dann einzeln untergebracht. Ja, und der normale, in Anführungsstrichen, Asylbewerber aus einem arabischen Land oder irgendwo sonst her, der durfte ja erstmal nicht arbeiten. Der hat eine Aufenthaltsgestattung bekommen, solange das Asylverfahren läuft, Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die ja wesentlich niedriger waren als unsere Sozialhilfe, war natürlich der Unterschied. Und um dieses Problem zu lösen bei uns in der Behörde, die sind sich ja bei uns über den Weg gelaufen, hat dann das Innenministerium gesagt, ja, das Problem müsst ihr selber lösen, müsst ihr sehen, wie ihr das macht, die sich da nicht gegenseitig an den Gurgel wehen.
Also Sie meinen die Asylbewerber selber, dass die sich nicht an die Gurgel...
Genau, das hatten die ja schnell spitz, die anderen Migranten, dass die Ukrainer hinten bevorzugt verhandelt wurden, was eben Geldleistungen und alles andere betraf. Und das haben die natürlich nicht so ganz toll bekommen. Und da gab es schon mal Randalen auch in der Ausländerbehörde. Ne? Und das Problem wurde dann eben so gelöst, dass wir Termine vergeben haben und die Ukrainer eben dienstags und donnerstags kamen und der Rest an den anderen Tagen, damit die sich nicht über den Weg gelaufen sind.
Damit es also da nicht noch Spannungen gibt, wer mehr aus dem scheinbar unersättlichen Topf rausbekommt, der Vollalimentierung, ohne jemals auch nur einen einzigen Cent in unser Sozialsystem eingezahlt zu bekommen. Denn wenn Sie, Frau Rother, wenn ich in Stuttgart aus dem Fenster blicke, dann sehe ich immer wieder Rentner, die 40, teilweise 50 Jahre lang geschuftet haben für unser Land, die das Wirtschaftswunder überhaupt erst möglich gemacht haben, die wirklich Blut und Schweiß reingesteckt haben in den Aufbau unseres Landes, nachdem es 1945 nur noch in Schutt und Asche war. Und diese Leute suchen nach Pfandflaschen, weil die Rente nicht reicht, um ihre Mindestbedürfnisse zum Leben zu decken. Und gleichzeitig kommen dann Hunderttausende von Menschen rein, die, wie Sie sagen, sagen, die Gesetze so gemacht werden, dass sie erstens reinkommen, also Pull-Faktoren, und zweitens auch noch bleiben, und die werden dann voll alimentiert. Und dann streiten sie sich auch noch gegenseitig darüber, wer denn jetzt eigentlich mehr bekommt als der andere.
Richtig, ja. Und wir müssen das, oder wir mussten das halt immer mit Freundlichkeit, mussten wir denen entgegentreten. Auch die Rentner, es gab ja viele ältere Leute, die aus der Ukraine kamen, die haben hier Rente bekommen. Die mussten nur sagen, na, was soll ich machen? Ich komme ja jetzt nicht an mein Geld. Die Rente wird ja auf ein ukrainisches Konto bezahlt und ich komme da ja jetzt nicht dran. Dann haben die Rente bekommen aus der Rentenkasse.
Das heißt, unsere Rentenkasse, die ja so nach Meinung vieler Experten nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, weil einfach zu wenig Schultern die Last auf den Schultern tragen, auf den bestehenden Schultern tragen. Und jetzt nehmen wir noch extern Leute dazu, die auch noch aus der Rentenkasse bedient werden. Was mich mal interessieren würde, Frau Rother, ist, was passiert eigentlich, wenn ein Abgewiesener einfach in Deutschland bleibt? Also das ist der Abgewiesene, ist der eine Fall. Oder dann, wenn ein Abgeschobener, was ja auch öfters passiert, einfach wieder in Deutschland ins Land zurückkommt und sich dort aufhält.
Ja, wenn er an der Grenze nicht aufgehalten wird, ist er jetzt dann einfach wieder hier. Das ist so. Irgendwo werden diese Leute dann aufgegriffen, im besten Fall aufgegriffen, meistens an irgendwelchen Bahnhöfen oder auf öffentlichen Plätzen durch Zufall. Und dann werden sie erkennungsdienstlich behandelt, weil sie sich ja nicht ausweisen können und ihren Aufenthaltstitel nicht dabei haben. Und dann sind diese Leute sind natürlich im System. Aber nicht, dass man sie dann ins Auto lädt und wieder über die Grenze fährt, sondern sie bekommen dann von der Polizei, sie werden dann mitgenommen auf die Wache, werden erkennungsdienstlich verhandelt und bekommen dann von der Polizei einen Zettel in die Hand, eine sogenannte Anlaufbescheinigung zu der Behörde, wo sie das letzte Mal auffällig und gemeldet waren. Also wenn sie aus dem Landkreis Celle eine Ausweisung bekommen haben und sind rübergeschoben worden nach Frankreich oder Belgien und sind wieder da, dann müssen sie, wenn sie an der belgischen Grenze irgendwo aufgegriffen werden oder an der französischen oder sonst irgendwo, dann werden sie wieder nach Celle geschickt mit der Anlaufbescheinigung, mit diesem Zettel. Und dann müssen sie sich dort in der Ausländerbehörde wieder melden. Das tun sie im besten Fall und dann geht der ganze Apparat von vorne los.
Aber ich meine, Sie sagen, das tun die im besten Fall. Die wollen ja ganz offensichtlich nicht gehen. Deswegen sind sie nach der Abschiebung wieder zurückgekommen. Und dann sagt man quasi, du bist mir aber ein Böser gewesen. Und jetzt vertrauen wir dir ein weiteres Mal, obwohl du unser Vertrauen bereits in der Vergangenheit missbraucht hast. Und jetzt gehst du bitte dahin und meldest dich. Ich meine, realistisch gesehen, ich bin Laie, aber wer ist denn so blöd von denen und meldet sich dann da?
Also es gibt tatsächlich welche, die sich melden. Aber das sind die wenigsten natürlich. Die meisten, die wiederkommen, haben einfach eine andere Identität, gefälschte Papiere. Das ist ja schnell gemacht im Ausland. Oder sie tauchen einfach unter, warten eine gewisse Zeit und stellen erneut den Asylantrag.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Menschen, die hier waren, Asylantrag abgelehnt, im Zweifelsfall abgeschoben, ins Ausland abgeschoben, kommen wieder zurück, neue Identität, dass die mehrmals bereits damit, sagt man dazu, eingebürgert. Auf jeden Fall, dass sie mehrmals quasi eine Erlaubnis erhalten haben oder auch nicht, dann sich im Land aufzuhalten, dann aber unter einer anderen Identität.
Ja, und selbst wenn das entdeckt wird, es wird ja nicht sanktioniert, dann kriegen sie ein Strafverfahren im besten Fall. Und dann gibt es eine Geldstrafe, die meistens unter 90 Tagessätzen ausfällt, was mich ja auch immer so geärgert hat. Dann kann man die Leute nicht greifen über Straftaten, weil immer die Urteile unter 90 Tagen sind. Unter 90 Tagessätzen, da sind sie nicht vorgesprochen. Und dann kann man sie nicht aufgrund ihrer Straftaten belangen, also aufenthaltsrechtlich nicht belangen. Das fällt alles unter den Tisch. Und ich weiß nicht, warum die Richter immer wieder unter 90 Tagessätzen urteilen. Für mich hatte das schon Methode.
Methode und System, ja.
Ja, das ist
offensichtlich.
Ich habe das nicht verstanden, warum das so ist. Wenn man 80 Tagessätze gibt, kann man ja auch 90 geben. Also,
Frau Rother, was mich persönlich jetzt mal interessieren würde, ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie haben damals aus Interesse sind Sie da reingekommen. Dann hatten Sie ja wahrscheinlich vor diesen 5 Jahren Erfahrung eine andere Einstellung zur Gesellschaft, zum Leben. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich das vielleicht sage, die war vielleicht etwas naiver dann geprägt, wie das wohl ablaufen wird. Wie fühlen Sie sich jetzt eigentlich nach mit Ihrer Einstellung von damals selbstlos auch geholfen zu haben? Ich meine, man denkt ja eigentlich, man hilft diesen Menschen, die kommen wirklich alle aus dem Krieg und man muss ihnen helfen, weil es denen so furchtbar geht. Und jetzt haben sie diese ganze Erfahrung gemacht und sicher sind auch viele Dinge bestätigt worden, wo man vorher gesagt hat, ja, das sind ja alles nur Falschbehauptungen und rechtspopulistische Propaganda. Wie geht es Ihnen jetzt nach dieser Zeit?
Ja, so naiv war ich, glaube ich, noch nie. Ich war einfach neugierig und ich stand dem Ganzen schon immer sehr kritisch gegenüber. Und das hat sich natürlich verstärkt mit der Arbeit beim ASB. Ich war da in einem Personalbüro, ne? Nicht irgendwie auch in einer Hilfsorganisation selber, wo ich war, habe fürs Personal gesorgt. Ja, das hat meine kritische Haltung bestätigt. In Celle war ich eigentlich nur noch neugierig. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Was wird mit den Menschen gemacht? Wie läuft das so? Und das habe ich eben die Jahre durchgehalten. Aber irgendwie am Ende ging es dann wirklich nicht mehr. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich nur noch da so eine Art Hilflosigkeit ist. Das kann irgendwie nichts tun. Das ist so wie so ein Kampf gegen Windmühlen, wie ich sehe. Im Grunde, wie meine Heimat verschwindet, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mhm. Also das ist nicht mehr mein Land. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist ein ganz diffuses Gefühl. Die Heimat verschwindet. Es ist nichts mehr so, wie es war. Und ich weiß auch, dass es nie mehr so werden wird, weil es einfach keine Kräfte gibt in der Politik, die das ändern wollen.
Ich glaube, die gibt es, aber die werden sofort in eine Ecke gestellt.
Die werden unterdrückt und es ist eine Art Hilflosigkeit. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach sage, ich will eigentlich gar nicht mehr in diesem Land leben. Wir suchen nach Alternativen. Ja, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Wenn man so sein wie ich hatte. Und also ich finde das schlimm, dass ich das so sagen muss, aber eine Art Hilflosigkeit, weil auch keiner mitzieht. Dem Politik ist es einfach egal.
Ja, ich denke, eine Art, damit umzugehen mit schlimmen Situationen, ist mit Gleichgültigkeit, also sich selber in eine Emotionalität der Gleichgültigkeit zu bringen. Das ist ein bisschen so wie Menschen, die in der Massentierhaltung arbeiten oder Großschlachtereien, die können entweder komplett traumatisiert sein nach einer Woche oder vollkommen gleichgültig ihren Dienst tun quasi. Und vielleicht, was Sie gesagt haben, ich kann Ihnen sagen, erstens mal, Sie sind hier nicht komplett hilflos, Sie haben heute ihre Meinung ganz klar kundgetan. Sie haben viele Menschen mit Informationen versorgt, die vielleicht immer noch nicht ganz aufwachen wollen, was hier eigentlich abläuft in diesem Land. Und die werden jetzt eine weitere Meinung bekommen von Ihnen. Und ich kann Ihnen da auch nur bestätigen, ich kenne das nur zu gut, dieses Gefühl. Es ist wie bei einem Menschen, der einem sehr vertraut war, diesen beim Sterben zuzusehen. Das ist mein Deutschland, meine Heimat, die einmal ganz anders war, das Stadtbild, alles, die gesamte Gesellschaft, auch die deutsche Gesellschaft, ganz anders. Und man sieht ihr langsam jetzt immer schneller beim Sterben zu und man weiß, es gibt kein Zurück mehr. Ja, das ist...
Diese Menschen bestimmen immer mehr unser Leben in allen Bereichen. Das ist so und keiner spielt auf. Und ja, und in dieser Mörder war einfach nur noch Gleichgültigkeit. Jeder hat so seine Arbeit gemacht, aber keiner hat irgendetwas dazu gesagt, weil sich auch keiner getraut hat. Ne? Mhm. Und das macht mich fassungslos. Da kann man nicht arbeiten. Das geht nicht. Das ist wirklich, das macht mich fassungslos. Also in dieser Toleranzwahn der Deutschen, das ist schlimm, kann man sich nicht vorstellen. Und auch so im Freundeskreis, keiner spricht so kritisch darüber. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich könnte den ganzen Tag nur schreiben.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Frau Rothe, dass Sie sich ja so offen dazu geäußert haben. Das ist wichtig, denn schauen Sie, wenn man möchte, dass sich eine Veränderung auftut, dann muss man selbst den ersten Schritt gehen. Ja, meine Mama hat mir früher immer gesagt, wenn du willst, dass was erledigt wird, dann mache es selbst. Und das haben Sie jetzt heute getan. Sie haben einen Schritt getan. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden das Ganze veröffentlichen. Man kann am Ende nur seinen Soll leisten. Und ich denke, das haben Sie getan. Und dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Frau Rothe.
Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte ja jetzt noch 2 Stunden weiter erzählen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Rothe. Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Teilt dieses Video. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn wir einen großflächigen Konsens erreichen, dass Leute sagen, ich will das so nicht mehr haben. Es reicht mir. Möchte eine Veränderung. Und das in der Masse so auftritt, dann können wir auch etwas bewegen. Deswegen teilt dieses Video, kommentiert ganz fleißig. Herzlichen Dank.